Ich gucke auf das Land ungläubig und kann nicht verstehen, dass selbst kluge Vertreter aller anderen politischen Richtungen einfach schlafwandelnd dieses Land mit in die Katastrophe begleiten. Keine Lernkurven, alle machen so weiter. Als ich das Höcke-Video gesehen habe, in dem er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, wenn bei diesen Spielen bei der WM, wenn Trikottausch ist, dann wissen wir gar nicht mehr, für welche Mannschaft spielen die. Das sagt einfach, dass es sozusagen eine Frage der Hautfarbe ist, welche Nationalmannschaft man eigentlich feiern sollte, mit welcher man sich identifizieren soll. Und da hört es für mich auf. Das macht mich aber nicht zum Multikulturalisten, der sagt, dass es jede Form von Diversität ist gut. Nö, ist sie nicht. Wir sollten uns lieber fragen in Deutschland, warum wir auf so vielen Feldern so mittelmäßig geworden sind. Ich meine, Sie kennen unsere Wirtschaftsdaten. Es ist einfach spektakulär beschissen, unsere Lage. Und es wird auch nicht besser. Und diese Art von Belehrungsarroganz, bei gleichzeitig immer weniger drauf haben, das ist schon eine kotzpeinliche Mischung für Deutschland.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Einen sehr berühmten Gast, Ulf Boschardt. Er ist noch Herausgeber der Welt, Axel Springer Verlag. Er ist einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands, hat eben ein Buch geschrieben, zuletzt hat er das Shit-Bürgertum geschrieben, jetzt hat er das Bück-Bürgertum geschrieben. Darüber sprechen wir gleich, weil zuerst interessiert mich selbstverständlich, Herr Boschardt, Sie haben dieser Tage eine regelrechte Social-Media-Schlacht, ein Rededuell auf Social Media mit dem AfD-Politiker Björn Höcke. Worum geht es da eigentlich im Kern?
Also ich glaube ja, dass unser gemeinsamer Freund Roche den Höcke viel besser einschätzen kann als ich. Ja, ich war sozusagen in Glorious Bastards als Solo-Kammertheaterstück unterwegs gewesen. Wir haben ja in Deutschland, anders als in der Schweiz, überhaupt keinen selbstverständlichen Umgang mit politischen Parteien rechts der Union. Ich verfolge euch ja sehr genau und ich kriege ja jede Woche, danke Roger an dieser Stelle, die Weltwoche zugeschickt und sehe, dass dieser neurotische Umgang in Deutschland aus den wahrscheinlich besten historischen Gründen in der Schweiz so nicht ist. Und insofern bin ich einer der wenigen Journalisten in Deutschland, die sowohl mit der Brandmauer als auch dem AfD-Verbot nichts anfangen können. Gleichzeitig wird in mir in 1000 Jahren kein AfD-Wähler. Das heißt, ich gucke diese Partei an, habe nicht das Ressentiment und auch gar keine Antifa-Neigung wie viele andere deutsche Journalisten, sondern ich bin immer ganz neugierig, was wollen die eigentlich, wofür stehen die? So. Und als ich das Höcke-Video gesehen habe, in dem er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, wenn bei diesen Spielen bei der WM oder Champions League, keine Ahnung, aus welchem Kontext das gerissen war, wenn Trikottausch ist, dann wissen wir gar nicht mehr, für welche Mannschaft spielen die. Was sagt das? Das sagt einfach, dass es sozusagen eine Frage der Hautfarbe ist, welche Nationalmannschaft man eigentlich feiern sollte, mit welcher man sich identifizieren soll. Und da hört es für mich auf. Und ich habe ja auch mitverfolgt, dann höre ich auch auf mit meinem Weltwoche-Stalking, die Diskussion bei euch über eure albanischen Spieler, dieser Gruß, was ist mit der Mischung der Mannschaft und so. Und ich finde die Art und Weise, wie die Weltwoche als wahrscheinlich klassisch konservative Wochen Zeitschrift da sagt, naja, in einem Land, in dem alle möglichen Migrationen selbstverständlich zu Hause sind, sieht eine Mannschaft halt so aus. Ich finde es in Deutschland auch und ich habe auch kein Problem damit, wenn ein Nationalspieler sein Trikot tauscht mit einem Nationalspieler, sagen wir mal, von Ecuador und die haben dieselbe Hautfarbe. Das habe ich angemerkt und was dann entstand, war so eine Art Paradebeispiel, dass wir in Deutschland nur von Blöden umgeben sind. Also wir haben auf der einen Seite die Multikultur-naiven Idealisten, alles wird gut, Stichwort Katrin Göring-Eckardt. Und wir haben auf der anderen Seite sozusagen die Antithese dazu, alles ist schlimm und jetzt sind alle Nationalspieler irgendwie so irre dunkel und was heißt das eigentlich für uns und können wir überhaupt noch Deutsche sein? So, und diese Art von Dichotomie ist mir einfach zu blöd. Ich bin ein ganz langweiliger Liberaler. Jeder, der hierher kommt und es richtig bringt und unsere Nationalmannschaft zum Weltmeister schießt, ist mir scheißegal, welche Hautfarbe der hat, welche Männer oder Frauen oder was auch immer er liebt. Und auch die Religion ist mir egal. Und dann kommt, ja, aber was ist mit dem Islamisten Rüdiger? Also natürlich ist mir Islamismus nicht egal, aber das hat keine rassischen oder ethnischen oder kulturellen Hintergründe, sondern das ist schlicht und ergreifend verstößt es gegen unsere liberale Demokratie und unser Selbstverständnis als Westen. Um es kurz zu machen, dann ging eine irrsinnige Diskussion los und man kann sagen, ihr hattet ja, Höcke, glaube ich, zuletzt bei euch, er ist der Kopf der AfD. Keiner in der AfD hat sich getraut, obwohl Höcke da echt am Rande des Verfassungsbogens argumentiert, irgendeinen Ton zu sagen, Höcke ist die Avantgarde der Partei, Höcke sagt, was die Massen in der Partei denken, keiner traut sich mit Höcke anzulegen. Und dass er mich dann ganz süß eingeladen hat nach Thüringen zu einem Sportwettkampf, würde ich weitergeben an Roche, der ist fitter als ich. Konnte ich leider nicht annehmen, interessiert mich auch nicht so sehr. Was Höcke denkt, kann man ja überall hören und lesen. Und ja, war sehr lustig und ich habe viele, viele neue Freunde rechts im Parteienspektrum.
Und wenn Sie jetzt diesen Shitstorm oder diese Diskussion, diese Aufgewühltheit im Netz konsultieren, müssen Sie da vielleicht nicht sagen oder zugeben, ja, mit diesem Unbehagen gegenüber dem Multikult. Ich meine, ich glaube nicht, dass er, also ich weiß nicht, was er da genau gemeint hat, ich habe auch nicht mit ihm gesprochen, aber da dieses Multikultige habe, die das Zusammenhängen mit einer ungeregelten Migration, dass er das zum Ausdruck bringt, hat er da nicht einen Punkt, also, da ihm ja so viele Recht geben, sehen Sie das gar nicht?
Nö, ich finde, man, also außer wenn man mit Schimpansen diskutiert, dann ja. Ich glaube, man kann sehr wohl trennen, Sie kennen meine Haltung in meinen Büchern und Texten, wie wir Merkels Flüchtlingspolitik fanden. Also ich kann es ja nicht noch schärfer kritisieren. So. Und zu sagen, ich bin für eine geregelte Migration, Stichwort, wir suchen uns aus, wen wir brauchen, der kann rein, jemand, der hier nicht keine Duldung hat, keine Perspektive hat. Und so wie die dänischen Sozialdemokraten, wenn er einmal oder zweimal straffällig war, einfach abschieben. So, das ist meine Position. Das ist ja eine vollkommen andere Diskussion über eine moderne, zeitgenössische Migrationspolitik in Zeiten globalisierter Ökonomie. Und ich versuche immer, das so auf den Punkt zu bringen, wenn wir eine KI-Ingenieurin haben, die zu den Besten in Europa gehört und die hat Migrationshintergrund, jetzt sage ich mal, aus Zentral- oder Schwarzafrika, lebt mit einer anderen Frau zusammen und ist Muslima, ist mir doch alles vollkommen egal, wenn die ein Institut übernimmt und dort jedes Jahr 500 angehende KI-Ingenieure ausbildet. Also ich habe das Ressentiment nicht, ich fühle es nicht, mir ist es wesensfremd. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mein Leben lang in eher bunten Kontexten verbracht habe. Das macht mich aber nicht zum Multikulturalisten, der sagt, dass es jede Form von Diversität ist gut. Nö, ist sie nicht, sondern wir müssen entscheiden, was wir brauchen für eine Gesellschaft und wir dürfen uns von denen Milieus nicht auf der Nase herumtrampeln lassen. Ich finde, wenn man wenn man einmal 1+1 zusammenzählen kann, dann kann man diese beiden Dinger, glaube ich, relativ problemlos auseinanderkriegen.
Und ich glaube, da ist eben das Stichwort der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich meine, muss vielleicht zum Kontext noch sagen, heute Abend, wir nehmen das Interview am 29. Juni auf, heute Abend spielt also noch die DFB-Elf gegen Paraguay. Wir können noch nichts sagen über den Ausgang dieses Spiels, aber da ist eben diese deutsche Nationalmannschaft ein gutes Vorbild, aus meiner Sicht zumindest, für gelungene Integration. Weil um was geht es am Ende? Es geht am Ende um Leistung und all jene sollen spielen, die eben die Besten sind. Oder sehen Sie das anders? Was für Gefühle haben Sie, wenn Sie diese Nationalmannschaft anschauen? Wie deutsch ist sie? Wie denken Sie über diese Nationalmannschaft?
Ja, so denke ich gar nicht. Also ich habe Ich bin aufgewachsen mit der 74er Nationalmannschaft. Das war ein Deutschland, in der die Nachnamen, so wie bei Grabowski, einfach sozusagen diese Ruhrpott-polnischen Wurzeln hatten. Aber das war überhaupt nie ein Thema. Es war natürlich eine weiße Nationalmannschaft. Dann war 1990 die deutsch-deutsche Nationalmannschaft, war auch eine eher weiße Angelegenheit. Und dann natürlich hat sich das Land mit der Migration verändert. Aber gibt ja diesen berühmten Gauland-Frage, hätten Sie Jerome Boateng als Nachbarn? Und das soll ja so insinuieren, dass es unangenehm ist, wenn jemand wie Boateng in die Nachbarschaft zieht. Und das verstehe ich nicht, weil Boateng hat für Deutschland super Spiele hingelegt. Ich glaube, ich finde hochproblematisch sein Verhältnis zu Frauen. Das ist aber was anderes. Ich sehe das nicht. Wer deutschen Adler auf der Brust trägt und uns zum Weltmeister macht, ist mir vollkommen egal, die Hautfarbe. Und ich finde ja zum Beispiel auch bemerkenswert, dass es Netscha war, dieser Nationalspieler, auch mit Migrationshintergrund, wie wir wissen, der sich zum Christentum in einer ganz krass, fast provokanten Art und Weise nach dem ersten Spiel gezeigt hat. Und ich finde einfach, wir müssen die Regeln definieren. Ich bin dagegen, dass man sich durch eine Verklärung der Migration und auch das, was es bei den Migrationsverklärern noch viel mehr gibt, die Sehnsucht nach der Zerstörung der kulturellen und politischen Identität des Landes, das ist mir alles vollkommen wesensfremd. Es hört halt nur bei mir auf, wenn ich spüre, darum geht's den Leuten gar nicht. Und da hätten wir vielleicht viele Schnittmengen, auch was Thema Abschiebungen betrifft, drakonische Strafen und so weiter. Aber wenn ich so merke, da schwingt ein Ressentiment mit, dann ist es das eine. Und wenn ich dann noch hunderte von Nachrichten bekomme, Sie kennen die Logik von Shitstorms, dann melden sich ja alle Freunde und Freundesfreunde von Höcke. Und dann kriegt man so einen Eindruck, wie da zum Teil gedacht wird, das ist eher unappetitlich.
Wer ist eigentlich Ihr Lieblingsspieler?
Na, im Augenblick, mein Problem ist nicht die Diversität der Mannschaft, sondern dass sie so schlecht ist. Also ich meine, dieses letzte Spiel war einfach ein solches peinliches Rumgegurgel. Und dass wir das dann 2-1 verlieren, Manuel Neuer so schlecht, Kimmich schlecht, alle, im Grunde genommen, alle weit unter den Möglichkeiten gespielt, stellt die Frage nach dem Trainer. Und wie gesagt, wir nehmen das heute auf. Ich bin mal gespannt und hoffe natürlich, dass wir eine Runde weiterkommen. Aber mein Problem bei der Mannschaft ist, die ist einfach nicht doll. So, das ist keine Weltmeisterschaftsmaterial, sage ich jetzt mal. Ich freue mich, wenn ich mich korrigieren muss in 3 Wochen, aber so sehe ich das gerade. Und wir sollten uns lieber fragen in Deutschland, warum wir auf so vielen Feldern so mittelmäßig geworden sind. Warum? Warum ist das auf allen kulturellen, auch intellektuellen, ich meine, Sie kennen unsere Wirtschaftsdaten, ist einfach spektakulär beschissen, unsere Lage. Und es wird auch nicht besser. Und wir führen so Pipi-Reform-Debatten und das sollte uns eigentlich mehr interessieren als wenn ich die Hautfarbe sehe, weiß ich nicht, ob er deutsch ist.
Mhm. Ja, da ist natürlich, oder, das war ja ein großes Thema nach diesem Gespräch zwischen Björn Höcke und Roger Köppel, was ist eigentlich deutsch? Und Höcke hat dann diese Aussage gemacht, im Westen, das seien eigentlich deutsch sprechende Amerikaner, aber um die Kernfrage, Deutschland hat dann um diese Kernfrage schon ein bisschen diskutiert und das ist ja auch nicht schlecht, dass diese, ja, was sind wir eigentlich, wer sind wir, wie würden Sie eigentlich diese Frage beantworten, was ist deutsch, was sagen Sie da?
Okay, mein Freund Roger, den ich ja seit 1000 Jahren kenne, hat, glaube ich, im Gespräch mit Kubitschek was sehr Kluges gesagt, ausnahmsweise, als er nämlich gesagt hat, dass Deutschland Nationalstaat wider Willen ist. Mhm. Und Roger, der ja die Geschichte der Deutschen sehr gut kennt, der ja auch deutsche Wurzeln hat, wie er offen bekennt, ich glaube, wir haben eine ganz schwierige, zerbrochene, zerrüttete Tradition. Und ich finde es aber in seiner Zerrüttetheit immer inspirierend, weil die deutschen Denker, ich glaube, die deutsche Kultur und die deutsche Philosophie hat eigentlich immer gegen die Zerrüttung angedacht. Auf der einen Seite so Kant, der eine Moral aus der Zerrüttung zusammengedacht hat, damit sie uns zusammenhält. Hegel, der die Staatsidee gebracht hat und ein großes System des Idealismus, der die Sachen zusammengebracht hat, der Marx und Engels, die eine große, vielleicht die größte linke politische Idee gemacht haben, damit die Dinge zusammenkommen. Und dann gibt's die Dagegendenker, die Kaputtmacher dieser Entzerrüttung. Das sind für mich Nietzsche und Heidegger. Und das sind natürlich meine absoluten Lieblingsphilosophen, weil ich ja auch ein Freund von der Zerstörung bin. Und ich glaube, dass die Deutschen dadurch immer herausgefordert waren, dass wir ein widersprüchliches, zerrissenes Land sind. Wir sind das Land der Romantik. Wenn Sie in Berlin in der alten Nationalgalerie diese wunderbaren Gemälde von Caspar David Friedrich sehen, wo die Trauer Anfang des 19. Jahrhunderts angesichts der Modernisierung und Industrialisierung über den Verlust dieser naturromantischen Urbeziehung, die es in der Form nur bei den Deutschen gibt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite waren wir im 19. Jahrhundert Tigerstaat, Industrialisierung, Erfindungen, preußisches Militär, preußisches Bildungssystem. Wir waren immer sehr widersprüchlich und sind es auch heute noch, nur auf einem absinkenden Niveau. Das heißt, die Deutschen sind so wie alle großen deutschen Denker, zum Beispiel auch der linke Heiner Müller, dessen Texte, es ist alles super zerrissen. Und es fordert die Deutschen raus, aber dadurch, dass wir intellektuell und kulturell so erschlafft sind, gibt's niemand mehr, der sich herausfordern lassen kann, sondern alle operieren so in der Logik ihrer Blasen, da im Rechts, wir wollen alles wieder weiß und kartoffelig, die Multikulti-Fraktion, alles muss aussehen wie eine große Benetton-Reklame. Der Witz ist nur, es gibt nichts Weißeres als ein Kongress bei der Taz oder eine Fahrraddemo. Und so wünschen sich eigentlich AfDler Deutschland, wie die Grünen ihre Fahrraddemos haben. Und man sieht, wir sind eigentlich ein all messed up country. Und wir brauchen dringend wieder eine Idee, die uns zusammenbringt. Und für mich als Liberaler kann es nur sein, dass wir wieder wirtschaftlich erfolgreich werden und dass wir ein Land sind, in dem die klügsten und tollsten und aufregendsten und inspirierendsten Leute der Welt sagen, dort gehe ich hin, um zu arbeiten, zu forschen, zu leben, Unternehmen zu gründen. Aber das ist Utopie, davon sind wir Lichtjahre entfernt im Augenblick.
Wir kommen dann vielleicht noch darauf, wie man eben genau da hinkommt. Aber mich interessiert dieses Bild des Zerstörers, wo Sie gesagt haben, das fasziniert Sie, das inspiriert Sie, da seien Sie eigentlich ein Fan davon. Meine überspitzt formulierten, Sie werden mir jetzt dann wahrscheinlich gleich durch den Bildschirm an die Gurgel springen. Könnte man ja sagen, da müssten Sie ja auch Fan der AfD sein, die ja da nicht, die ja den Stachel in die Wunde legt, die ja aufrüttet, Gegensteuer gibt, die mit dem Finger in die Wunde legt. Oder verstehe ich jetzt das völlig falsch? Habe ich jetzt das überspitzt formuliert?
Nö, also die AfD, wenn sie eine ernstzunehmende Partei wäre, dann wäre es so. Aber das ist vielmehr die Antithese zu dem Existierenden. Und dieser Unsinn von Höcke, der by the way aus Westdeutschland kommt mit den Amerikanern, das ist einfach so ungebildet oder so halbgebildet. Da kann ich ihm eigentlich nur meine beiden Bücher empfehlen. Das ist einfach grober Unfug. Aber für mich wäre interessant zu erfahren, ich sehe ja migrationspolitisch, wo die da stehen. Schwierig. Wenn das mit Ressentiment verbunden ist, dann zerstört man gar nichts, dann ist man einfach selber kaputt. Und mich würde interessieren, welche wirtschaftspolitischen, ökonomischen, finanzpolitischen Themen und Reformen wären realistisch, wenn die AfD in Verantwortung kommt. Da irren die immer noch durch die Gegend. Und wenn ich zum letzten Mal Höcke zitiere, seine Ausführung, er ist ja ein Antikapitalist im Sinne, dass er die globalisierte Ökonomie in ihrer Sohaftigkeit wahrnimmt als etwas, was diese Idee einer homogenen, kulturellen, ethnischen Identität in Frage stellt. Hat er auch recht? Kapitalismus nimmt darauf keine Rücksicht. Und für mich ist jede Form von Antikapitalismus eine von links wie von rechts einfach, das hat mit Zukunft nichts zu tun. Und ich will ja nicht Zerstörung um der Selbstwillen, sondern ich will ja eine Zerstörung dessen, was dazu geführt hat, dass wir wirtschaftlich, kulturell und intellektuell so schlecht dastehen. Und wie gesagt, steht ja hinten auf dem Shitbürgertum drauf, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und jetzt steht hinten auf Bückbürgertum drauf, sich fügen heißt lügen. Und damit ist ja eigentlich klar, gegen wen sich diese Aggression richtet.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Können Sie mal sagen, was ist dieses Bückbürgertum genau? Was meinen Sie damit?
Naja, im Shitbürgertum habe ich die Geschichte erzählt, dass sich grün-rot-rote Kulturschaffende, Intellektuelle, aber auch Kirchen, Wirtschaftsverbände bis am Schluss unter Merkel auch die CDU der kulturellen Dominanz von links unterworfen hat. Ja? Und das Shitbürgertum ist das, das diese kulturelle Dominanz erstritten hat und gestaltet hat. Und das Bückbürgertum ist dieses Milieu, und das habe ich versucht nachzuzeigen, die eigentlich seit 1945, obwohl sie konservativ sind, obwohl sie klassische Liberale, also eher Wirtschaftsliberale sind, obwohl sie katholische, konservative Kirchgänger waren, obwohl sie Freunde der Marktwirtschaft waren in Wirtschaftsverbänden, nach und nach und nach immer und immer wieder dem Shitbürgertum gebeugt haben. Und wenn Sie so wollen, ist dieses Buch eine Kulturgeschichte der verlorenen Kulturkämpfe der Bürgerlichen.
Ist das nicht eine Art der Untertan von Heinrich Mann?
Absolut.
In aktualisierter Fassung einfach ein neues Wort für den Untertan, weil da geht es ja auch ein bisschen um dieses Machthörige, sich unterwerfen gegenüber dem Mainstream, mitschwimmen, gegen oben bücken, nach unten treten. Ist das so ein bisschen das oder verstehe ich das falsch?
Nee, also ich fand die Besprechung von Herrn Fuß in der Weltwoche, der hat das ja auch genau in dem Sinne interpretiert, die ist richtig. Sowohl Shit als auch Bückbürger sind spezifische Ausprägungen des Untertanen. Das Interessante ist aber, dass der Untertan, wie Sie wissen, aus einer Welt kommt, einer vordemokratischen Zeit. Ja, also da ist das Konzept der Obrigkeit und der Hierarchien noch ganz stark vorgegeben von einem rückwärtsgewandten politischen System. Das Interessante ist, dass das Shitbürgertum ja gar nicht so sehr in der aktiven Politik am Anfang Verantwortung übernommen hat, sondern Gramsci-mäßig gesagt hat, damit wir langfristig und nachhaltig die politischen Diskurse prägen und damit auch das politische Agieren, brauchen wir eine kulturelle Hoheit und Dominanz. Und das erzählt ja die Geschichte dieser erstrittenen kulturellen Dominanz, beschreibt ja das Shitbürgertum. Und das Bückbürgertum ist als Untertan interessanterweise dabei, sich Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt immer mehr einer Ideologie zu unterwerfen, die sie eigentlich nicht haben. Der Untertan bei Heinrich Mann ist eine Figur, der hat gar keine Überzeugung. Der ist einfach nur ein radikaler Opportunist. Und das Interessante dieses Bückbürgertum ist, die haben Überzeugungen, aber sie lassen sie sich den Schneid abkaufen. Sie sind defensiv, sie sind ängstlich, sie sind feige, sie gehen den Konflikten aus dem Weg und gehen dann bis in die Selbstverleugnung. Und insofern ist das Konzept von Heinrich Mann und die Beschreibung dessen als Untertan sehr richtig. Was mich am meisten überrascht hat, ist eigentlich Immanuel Kant. Der hat in seiner Metaphysik der Sitten ein Kapitel über den Griecher und er schreibt ja auch, dass es kaum ein Volk gibt, das zum Griechen so perfekt geeignet sind wie die Deutschen. Und einmal mehr, es ist Immanuel Kant, der vor über 230 Jahren schon erkannt hat, dass es eine komische deutsche Eigenschaft ist, so alles und jedem im Zweifelsfall, wenn es gar nicht anders geht, hinterher zu kriechen. Und dann war aber für mich sehr wichtig zu sehen, wie fing das eigentlich an nach 1945? Und da sieht man, dass es auch am Anfang eine Gebeugtheit und Gebücktheit aus Scham und Erschöpfung gab. Und dann gleichzeitig ein Shitbürgertum, das gesagt hat, wir waren auch schuldig, vergessen es, wir sind die neuen Guten und wir zeigen den Bürgerlichen jetzt mal, wo der Hammer hängt.
Warum, was ist die Erklärung für Sie? Warum neigen die Deutschen speziell zu diesem Bückbürgertum?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also ich bin kein Nationalpsychologe, sondern ich habe eine Mentalitätsgeschichte geschrieben. Vielleicht, und das ist auch etwas mit, da habe ich oft mit Roschi drüber gesprochen, warum ist diese Sehnsucht nach Autorität und einem starken Staat bei uns so stark? Dann gibt es ja mehrere Historiker, die sagen, dass die Deutschen einfach als Durchzugsraum für Migrationsbewegungen immer sich absichern mussten. Es gab keine richtigen Grenzen. Wenn ich euch Schweizer angucke, ihr seid einfach abgeschottet hinter den Bergen und habt ein klar definiertes Staatsgebiet, was in den vergangenen Hunderten von Jahren auch so intakt geblieben ist. Bei den Deutschen, sie kennen die europäischen Karten und wie oft sich das in Deutschland verschoben hat, die Kriege, die Migrationsbewegung. Und ich glaube, daraus ist zum einen so eine Sehnsucht entstanden nach einer starken Ordnung, nach einer Autorität, die Sicherheit gewährt. Und wenn man das hat, dann glaubt man daran, dass es einem Sicherheit gibt, und dann unterwirft man sich vermeintlich aus den Gründen existenzieller Sicherung diesen Autoritäten. Ich glaube, das hat auf jeden Fall oder könnte damit zu tun haben.
Wer ist für Sie der Parade-Bückbürger, der Vorzeige-Bückbürger?
Naja, ich habe ja einen Gag in dem Buch gebracht, dass es ein Kapitel gibt über den gebückten Poschert. Weil es ist ja auch so eine Neigung von vielen, von einem Typus Theorie und Sachbüchern, die so im Augenblick erscheinen. Ich wusste immer genau alles vorher. Ich weiß immer, ich bin der Checker, ich weiß alles. Und nur die anderen machen Fehler. Und ich wollte eigentlich deutlich machen, dass das in uns allen steckt. Das ist nichts, was man fingerpointen soll, sondern ich habe mir einfach mal angeguckt, wo warst du selber gebückt? Wo hattest du eine Unsicherheit und hast gedacht, dann mache ich, dann denke ich mal so wie alle anderen Journalisten, wie alle anderen Landsleute und so. Und da musste ich gar nicht so tief graben, weil ich ja auch wusste, gesagt, ey Ulf, du hast das so falsch eingeordnet. Und dann war es ein wunderbares Gespräch mit Peter Sloterdijk, der nämlich ganz früh in einem Text erklärte, dass er Merkels Flüchtlingspolitik ganz schlimm, schlimm, schlimm findet und zu Recht, wie wir rückblickend wissen, gesagt haben, das wird gegen die Wand fahren. Und ich fand das an dem Punkt verfrüht und habe ihn dafür kritisiert. Und dann haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Jahre später ein Interview gemacht. Da habe ich gesagt, Sloterdijk, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, bevor wir das Gespräch führen. Und er so, was meinen Sie denn damit? Also wir hatten schon bestimmt 10 Interviews geführt. Nein, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Sie hatten recht, ich lag falsch, ich habe Sie kritisiert und ich bedauere das. Und dann hat er gemeint, was meinst du? Und er hat gesagt, ja, ich war naiv mit der Flüchtlingspolitik. Sie hatten einen viel besseren Blick darauf und haben das Ende viel eher abgesehen als ich. Und dann hat er mir diesen wunderbaren Satz gesagt, den er natürlich als ein noch lebensweiserer Mann sagen konnte. Herr Poschert, ich wünsche Ihnen, dass Sie immer nur die vorletzte Naivität begehen, weil ein Leben ohne Naivität ist einfach furchtbar. Und er hat mir so großzügig gesagt, du, ist schon okay, also ohne du, wir sitzen uns. Jeder macht Fehler, aber dieses Moment, und das ist auch das, was ich versuche mit meinen Büchern, es ist so entlastend, wenn man sagt, ja, ich lag da falsch. Und der gebückte Opportunist, ist auch ein Kapitel, steigt ein mit einem Text, ziemlich guter, kluger Text, auch im Umgang Migration, aber eben auch mit Hoffnungen, die sich rückblickend als falsch erwiesen haben. Und dieser Opportunismus so und so, und dann nächster Satz, Ulf Poschert schrieb diesen Text im Oktober so und so. Was will ich damit sagen? Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht abspaltet seine eigene Verantwortung für die Dinge. Ich will so anregen eigentlich, dass jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt. Und ehrlich gesagt, die Leute, die mir überall auf allen politischen Ebenen am meisten auf den Senkel gehen, sind die, nee, ich habe es immer schon gewusst, ich habe es sofort verstanden, ich wusste sofort, wie es einzuordnen ist und ich bin einfach der Typ, der es total checkt. Und die Leute gibt's in allen Lagen, die sind sehr stolz darauf, dass sie einmal so einen richtigen Punkt haben und richten alle Menschen daran, dass sie vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben oder auch Umwege brauchten. Und da muss ich sagen, ist am beeindruckendsten unsere Ex-Kanzlerin, die ja in ihrer Autobiografie die bizarrerweise Freiheit heißt, ein Buch geschrieben hat, in dem man sagen kann, sie hat in 16 Jahren de facto keinen Fehler gemacht. Und da kann man sie nur ganz herzlich beglückwünschen dazu.
Wer ist für Sie der Anti-Bück-Bürger? Quasi die Inkarnation des Gegenteils von Angela Merkel?
Naja, es gibt ja ein paar interessante Figuren. Zum Beispiel eine Figur wie Franz Josef Strauß, der das Böse und die Schuld nicht abspaltet, sondern sagt, ich habe mit im Nazi-Regime als Wehrmachtsoffizier mit Verantwortung zu übernehmen für das, was damals passiert ist. Und ich werde mein Leben in der politischen Arbeit in Verantwortung gestalten. Alexander Dobrindts Aufrufe zu einer konservativen Revolution 2018, zufälligerweise bei der Welt erschienen, ist sicherlich einer der klügsten Gegenspieler, die es so gab. Aber ich war auch sehr überrascht, Konrad Adenauer zum Vatikanischen Konzil, Ludwig Erhard zur bürgerlichen Illusion, dass es nur um Wohlstand geht und dass man nicht auch Werte bedenken muss. Müller-Armack, ein Mitarbeiter von Ludwig Erhard, der auch gesagt, wenn wir anfangen, bequem zu werden und bourgeois unser Leben genießen und nicht dran denken, dass wir weiterhin Avantgarde sein müssen, dann wird es auch schwierig. Also dieses Buch zeigt immer wieder, dass es Leute gab, die früh erkannt haben, Guido Westerwelle, Helmut Kohl, geistig-moralische Wende, aber keiner von denen konnte sich durchsetzen. Mhm. Und wer am ehesten sich durchsetzen konnte, das beschreibe ich im dritten Band, Fightbürgertum, da führen wir dann gerne unser drittes Gespräch, das im nächsten Jahr erscheinen wird.
Ja, super. Wie würden Sie Trump in dieser Konstellation oder bei diesem rund um diesen Typus Bückbürgertum einordnen? Ist der
Trump ist mit seinem Fight, wenn man so will, natürlich per se ein Fightbürger. Ob man jetzt alles an ihm super findet, kann man so oder so sehen. Aber sein Wahlkampf gegen eine mediale Mainstream-Kultur, auch seine brillante Verrücktheit und so. Also ich finde ihn, ich glaube, ich bin der einzige deutschsprachige Journalist in Deutschland, der ihn so sieht. Ich finde ihn weiterhin eine extrem interessante Figur. Ich glaube, das mit Iran hat er richtig versemmelt. Das ist wirklich übel und es tut mir sehr leid, weil ich ja gehofft hatte, es gibt endlich den lang ersehnten Regime-Change im Iran. Aber als Figur, wenn man so will, dieses unerschrockene, unermüdliche Abrackern an dem, was in Amerika über Jahrzehnte eine Selbstgewissheit war, so sind wir, so machen wir weiter. Die Art und Weise, wie er das so auseinandergehebelt hat, finde ich eher beeindruckend.
Was ist für Deutschland gefährlicher, der Bückbürger oder der Shitbürger?
Naja, ich glaube, das ist ja, wenn man so will, das ist ja ein Zusammenspiel der beiden. Den einen kann es nicht ohne den anderen geben. Die sind wechselseitig voneinander abhängig und beide haben auf ihre Art mitzuverantworten, dass es dem Land so schlecht geht, wie es im Augenblick dem Land eben geht. Und der Punkt geht mir aber auch gar nicht, ich will ja auch keinen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen diese Milieus anstellen, sondern es geht einfach so darum, meine Bücher sind der Versuch zu sagen, wir sollten uns mal angucken, warum ist es so, warum haben die Deutschen auch in den vergangenen 15 Jahren so viele nationale Sonderwege angefangen, ich erinnere an die Energiewende vor 15 Jahren, erzähle auch das nochmal nach, wie die Deutschen aus Angst vor Fukushima einfach einen absoluten Industrie-Harakiri angefangen haben. Und ich würde einfach glauben, dass es am allerwichtigsten ist, dass alle gemeinsam, und zwar alle politischen Lager gleichermaßen anfangen, sich selbstkritisch mit dem eigenen Wirken auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie es weitergehen kann. Deshalb glaube ich auch, wir brauchen eine tiefgreifende, auch kulturelle Veränderung unserer Fundamente, die sind dysfunktional geworden. Mhm. Unser Sozialstaatsverständnis ist dysfunktional geworden. Der ÖRR ist dysfunktional geworden. Die Universitäten sind dysfunktional geworden. Teile der Wirtschaftsverbände sind dysfunktional geworden. Also wir müssten eigentlich A, selbstkritisch sein, und zwar alle Lager, und B, eine Neugier entwickeln, wie könnte es denn anders besser gehen? Und wenn ich jetzt so sehe, wie wir da rumdoktern bei der Rentenreform und bei den anderen Steuerreformen und so, das ist alles too little, too late. Ja, und das macht mich eigentlich traurig, weil ich gerne in Deutschland leben würde, aber in einem Deutschland, das 3% Perspektivwachstum hat.
Ja, ich meine, das ist unglaublich. Wir haben uns das letzte Mal vor eineinhalb Jahren fast unterhalten. Das war noch kurz vor der Bundestagswahl. Sie waren damals schon nicht euphorisch, sagen wir es mal so. Friedrich Merz war damals noch nicht Kanzler. Jetzt sind Sie aber schon fast verzweifelt. Oder wie ist Ihre Grundstimmung, wenn Sie da auf Deutschland blicken? Ist das haben
also
Sie
meine Grundstimmung? Meine Grundstimmung ist einfach absolut super, weil mir macht das alles Riesenfreude. Ich stehe jeden Morgen auf und frage mich, an welcher Stelle kann ich denn heute randalieren und die Debatte so aus den Fugen schütteln, damit die Leute aufwachen aus ihrer Schlafwandelei. So. Aber mit der letzten Pointe ist eigentlich klar, ich gucke auf das Land ungläubig und kann nicht verstehen, dass selbst kluge Vertreter aller anderen politischen Richtungen, die jetzt nicht unbedingt meine sind, einfach schlafwandelnd dieses Land mit in die Katastrophe begleiten. Keine Lernkurven, alle machen so weiter. In der bürgerlichen Mitte gibt es jetzt so einen neuen Sound. Wir sind die demokratische Mitte, es ist unsere Demokratie und damit wird dann dafür gekämpft, dass man 30% der Leute, die im Augenblick AfD stimmen wollen, im Zweifelsfall deren Partei verbietet. Wir haben Kulturkämpfe über Medien, die jetzt nicht zu dem links-rot-grünen Mainstream gehören. Und ich frage mich einfach, warum es dem Land nicht mehr möglich ist, wie vor 25 Jahren, als es Gerhard Schröder, ein Sozialdemokrat, mit Joschka Fischer war, der Wirtschaftsreform gemacht haben, also Mini-Wirtschaftsreform, aber die haben uns 20 Jahre Wohlstand ermöglicht, warum wir nicht in der Lage sind, vernünftige, zielführende Diskussionen zu führen und dann eine Politik zu machen, die dazu führt, dass wir wieder 2-3% wachsen. Nur darum geht's. Und dem ist alles andere nachzuordnen. Aber wenn du die Frage richtig beantwortest, dann weißt du auch, welche Migration wir dafür brauchen. Und du weißt auch, welche Migration wir dafür nicht brauchen. Und du weißt auch, welche Art von Universitäten wir dazu brauchen und welche wir nicht brauchen, welche Schulen wir brauchen und welche wir nicht brauchen. Und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich der einsamste Rufer in diesem Land, was das betrifft.
Was ist aus Ihrer Perspektive, nach Ihrer Analyse, das Urproblem, dem all diese Probleme, die Sie jetzt geschildert haben, zugrunde liegt? Worum geht es in Deutschland? Was läuft da grundlegend falsch? Was ist da los?
Ja, ich glaube, der große Irrtum der Deutschen ist, und dafür kann Immanuel Kant einfach überhaupt nichts, dass wir Deutschen angefangen haben, aus Arroganz und Ignoranz der Realität gegenüber die ganze Politik zu moralisieren. Außenpolitik wird moralisiert, Wirtschaftspolitik wird moralisiert, Diplomatie wird moralisiert, Kultur wird moralisiert. Und erinnern Sie sich bitte daran, ich weiß gar nicht, wann diese WM war, wo die deutschen Nationalspieler alle mit Hand vorm Mund sich haben fotografieren lassen und die damalige Innenministerin Frau Faeser mit sich nicht mal traut, wenigstens eine richtige Queer- oder Trans- oder Regenbogenbinde zu tragen, wo man sagen kann, okay, da werden die in Katar sicherlich jetzt alle irre Christopher Street Days organisieren, nein, sondern weil sie nicht mal sich das getraut haben, sozusagen mit so einer Legoland-Version von so einer Regenbogenfahne am Arm da reinmarschiert ist, das ist alles so peinlich und lächerlich. Und woher kommt das? Das kommt eigentlich von dem Irrglauben, wir sind die Guten, wir sind die Anständigen, wir belehren die Welt, wie es geht. Und am Ende gucke ich da so drauf und sage, wir sollten einfach nur die Klappe halten und arbeiten. Wir belehren ja auch die Schweizer über die SVP, wir belehren die Österreicher über die FPÖ. Für mich als Halbdänen, ich weiß, wir belehren auch die dänischen Sozialdemokraten belehren wir darüber, deutsche Genossen, ja, ihr seid ja rechts. Ne? Und das ist so witzig, wenn man weiß, dass die Dänen von ihren 7.781 Juden, die es in Dänemark gab, nach dem Einmarsch der Nazis 7.750 gerettet haben. Und jetzt kommen die Enkel und Urenkel dieser Nazis und sagen den Dänen, den Sozialdemokraten und Gewerkschaften, ihr seid rechts, weil ihr sagt, also der sozialdemokratische Integrationsminister hat gerade verboten, keine Muezzin-Rufe. Und die sozialdemokratische Premierministerin hat gesagt, wir wollen, dass ihr geht. Wir haben keine Lust auf euch. So, damit meinte sie die, die sich nicht an die Regeln halten. So. Und diese Art von Belehrungsarroganz, bei gleichzeitig immer weniger draufhaben, das ist schon eine kotzpeinliche Mischung für Deutschland.
Sie sind jetzt, glaube ich, seit 1996, habe ich gelesen, quasi in leitender Funktion begleiten Sie diesen ganzen Zirkus. Ja. Was ist in diesen letzten 30 Jahren, wo Sie da so nah dabei sind, was ist da schiefgelaufen? Wann ist man falsch abgebogen? Wann hat das angefangen, ich glaube, mit diesem Moralisieren und all dem Zeug? Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, Wohlstand macht dumm, wenn er vererbt wird und wenn er sozusagen kulturell als was Selbstverständliches gilt. Und ich glaube, es waren lustigerweise, ich hoffe, so viel Dialektik verträgt hier dieser Podcast bei der Weltwoche, dass die Schröderschen Reformen und davor auch Kohls Politik, der sehr weise war, auch wie er das mit der Einheit gemacht hat, das hat so viel Wohlstand ermöglicht, dass irgendwann eine Generation groß geworden ist, das sah man ja dann auch in der im Klimaaktivismus, die so gedacht hat, ja, Wohlstand ist ein Given, den gibt's bei uns als Perpetuum mobile. Mhm. Und dann gab's Ältere, die gedacht haben, wir rühren uns jetzt selbst zu Tode, weil wir so anständig und wohlhabend geworden sind. Also diese Flucht der Deutschen ins Himmelreich der Ideen, ich glaube, das kommt von Heinrich Heine, ist auch so ein Grundsehnsucht der Deutschen. Und das ist nur möglich in einer Welt, in der man unfassbar wirtschaftlich erfolgreich ist. Mhm. Und das sind wir nicht mehr. Und von dem Baum kommen wir nicht mehr runter, weil in den Jahren des Wohlstands haben wir kulturell die Voraussetzung für diesen Wohlstand zerstört.
Mhm. Sie haben Helmut Kohl angesprochen, der ja, die Wiedervereinigung zustande gebracht hat, Deutschland. Ost und West haben sich die Hand gereicht. Heute sieht man, man redet aneinander vorbei, man missversteht sich, man wählt völlig andere Parteien. Der ganze Osten ist blau, AfD-Territorium, Westen irgendwas anderes, CDU, noch ein bisschen SPD. Wie ist das geschehen? Wie ist man sich da abhanden gekommen? Wie wurde dieses wiedervereinigte Deutschland fast schon zweigeteilt? Wie analysieren Sie das?
Naja, ich glaube, die Arroganz westdeutscher Moraleliten gegenüber den Leuten, die ja ökonomisch ganz andere Möglichkeiten hatten, nämlich viel weniger als diese westdeutschen Eliten, diese Arroganz ist mit der moralischen Überheblichkeit gewachsen. Und Leute spüren auch ganz einfach subkutan habituelle Arroganzübergriffe. Und ich glaube, diese Art von Belehrungssehnsucht, ja, wir machen jetzt für euch eine Migrationspolitik, auch wenn ihr sie nicht wollt. Wir gendern eure Sprache, auch wenn ihr sie nicht wollt. Wir machen Heizungsgesetz, auch wenn es für eure wertlosen Häuser irgendwo in der ostdeutschen Provinz, die vielleicht einen Immobilienwert von 70.000 Euro haben, eine Heizrenovierung, also die kostet euch 45.000 Euro. Also wir gehen über diese Leute hinweg und nehmen sie nicht ernst. Und die haben sich einfach gesagt, das wollen wir erst mal sehen. Und ich glaube, mittlerweile fürchte ich eher, dass der Osten Deutschlands die Avantgarde des Westens ist. Also wenn sich die Politik und die Parteienlandschaft angucken, dann stimmt es. Der Osten ist ziemlich blau, aber immer mehr Teile auch im Westen werden blau. Und ich hätte immer gedacht, dass jemand wie Friedrich Merz jemand ist, der angesichts von so einer gefährlichen und gesellschaftlich und politisch explosiven Lage in der Lage ist, sich durchzusetzen, zu sagen, okay, ich hau auf den Tisch, ich mache jetzt Wirtschaftsreformen, ich gebe den Leuten wieder eine Perspektive. Aber irgendwie scheint er diese Kraft verloren zu haben.
Was halten Sie generell von ihm? Der ist jetzt nun 1,5 Jahre im Amt. Was macht er gut? Was macht er weniger gut?
Also was er gut macht, ist auf jeden Fall im Zweifelsfall mit Donald Trump auf Augenhöhe zu sprechen. Sie sind beide ungefähr gleich groß. Das ist bei so jemandem wie Trump, glaube ich, ganz wichtig. Und in diesem immer sehr lustigen, wir gucken mal, wer hat den stärksten Händedruck-Battle, da macht er auch eine gute Figur bei Trump. Aber ich würde ihn immer messen wollen daran, wer er war, als ich ihn gewählt habe. Das war der Mann mit dem Bierdeckel. Das war der Mann, der gesagt hat, wir brauchen ein einfaches Steuergesetz. Wir brauchen ein einfaches Steuerrecht. Wir brauchen Flat Tax 15, 25, 35. Dieser wunderbare Bierdeckel. Er hat von deutscher Leitkultur gesprochen und als er sich damit nicht durchsetzen konnte, ist er da auch sozusagen von der Fahne gegangen. Und ich erinnere immer wieder gerne an den März, der war, bevor er gewählt wurde. Es gibt auch dieses schöne Video, das bei uns auf Twitter jeden Tag geteilt wird, wo in einer flammenden Rede, ich glaube 3 Monate vor der Wahl, die Schuldenbremse als das Wichtigste, als den wichtigsten Teil bürgerlicher Finanzpolitik sieht. Also das Tolle ist an Merz, man kann ihn und zwar 100% kritisieren, indem man ihn lobt, nämlich den lobt, der er vorher war.
Also er wurde eigentlich sozusagen vom Anti-Bück-Bürger zum totalen Bück-Bürger, oder? Ist das falsch?
Nö, ich finde, seine Wandlung erklärt viel über die sehr bundesrepublikanischen Mechaniken des Bückens, in der Tat.
Ja. Ja. Was würden Sie ihm, meine, Sie haben gesagt, Sie hätten gedacht, dass er diese Teile, also Sie hätten Hoffnung gehabt zumindest, dass er diese beiden Teile in dieser explosiven politischen Stimmung, wie wir sie derzeit erleben, wieder einen könnte. Was würden Sie ihm mit auf den Weg geben? Wie würden Sie das bewerkstelligen, Ost und West? Wie kann man sich da die Hand reichen? Was müsste da die Politik?
Ich glaube, es ist nicht so schwer, wenn man kulturell aus den wechselseitigen Verbunkerungen raus. Es gibt ja keine Orte, also es fehlt ein Bundespräsident, der sagt, wir müssen mit diesen 30% reden. Es fehlen Intellektuelle, so wie Habermas mit Ratzinger gesprochen hat, die das auf entsprechendem Level können. Es fehlt einfach so gewissermaßen, das ist eine so eingefahrene Schlachtenlandschaft. Und es fehlen Neugier, es fehlen intellektuelle Kapazitäten und diese arroganten Moraleliten sind sowas von verbohrt und verbiestert. Die werden das Land lieber kaputt sehen, als von ihren moralisch vermeintlich hohen Ansprüchen runterzukommen. Und insofern, deswegen sage ich ja, meine Zerstörungsarbeit ist sehr konstruktiv. Ich bin jemand, der wie Schumpeter die kreative Zerstörung als das Wesen auch des politischen Betriebs und des vorpolitischen Raums versteht. Und als solches versuche ich mit meinen Büchern, mit meinen Kommentaren, mit meinen Podcasts, mit meinen Reden und Vorträgen eigentlich dem Land dabei zu helfen, darauf wieder Lust zu entwickeln. Weil natürlich ginge das. Und Deutschland geht ja nicht, es geht ja nicht nur darum, dass wir aufhören, die Schweiz zu fluten mit den besten Ärzten und Designern und Architekten. Also ich habe mittlerweile ein Zehntel meines Freundeskreises schickt mir immer Foto, wie sie jetzt im Zürichsee baden gehen. Es freut mich für euch Schweizer, aber es macht mich schon sehr traurig. Top ausgebildete Ärzte, die Jungs und Mädels, mit denen ich Oldtimer fahre hier früher in Berlin, die sind jetzt alle bei euch. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen so erfolgreich wieder werden, dass sich auch Deutsche, und da werdet ihr euch auch freuen, wenn die ganzen Deutschen im Zweifel sagen, jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Deutschland und machen hier was Tolles. Wir müssen ein attraktives Land sein, das Leute verführt, hierher zu kommen, um sich zu beweisen. Nicht um in Sozialsysteme einzuwandern, sondern zu sagen, hier kann ich am besten Unternehmen gründen. Hier habe ich die besten Forscher für KI. Hier habe ich die besten Leute in Raumfahrttechnologie. Hier habe ich die besten Leute für E-Mobilität und so weiter und so fort, für Pharma. Wir waren mal die Apotheke der Welt und so weiter. Wir sind überall abgeschmiert. Und man muss schlicht und ergreifend, entweder geben wir uns auf oder wir kehren zu unseren alten Ansprüchen zurück. Und dann muss man wirklich viel anders machen. Aber wie soll das gehen, wenn so Vögel wie ich einfach überall mit Kopfschütteln belächelt werden? Ja, Poscher, träumen Sie weiter. Und das ist irre rechts. Da sage ich, was ist an mir rechts? Ja, die soziale Frage beantworten Sie nicht. Ich sage, nee, das ist übrigens, das sagt Rechtsaußen Benedikt Kaiser. Der Libertär ist der, der die soziale Frage nicht beantworten kann. Also wir haben so viele stumpfsinnige Debatten in Deutschland und wir verkennen, dass die Grundlage von allem die Ökonomie ist. Und wenn wir nicht kapieren, ist the economy stupid, werden wir weiter abschmieren.
Mhm. Ist das auch ein Grundproblem? Ich meine, man muss wahrscheinlich auch selbstkritisch anmerken, dass da das Zutun der Journalisten von uns, also ich meine uns, wir müssen auch sagen, wir haben auch in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich versagt. Wie sehen Sie die Rolle der Journalisten in dieser ganzen Serie? Was haben die Journalisten da alles falsch gemacht, wenn man da noch selbstkritisch ein Wort von ihnen abgewinnen kann?
Naja, ich hab in dem Buch ja 2,5 Kapitel, was sich mit der Rolle der Medien auseinandersetzt. Wir hatten in dieser Zeit wirklich die schlimmsten Verirrungen, praktischen journalistischen Aktivismus, der ja beim ÖRR und seinen privat finanzierten Proxys weiterhin gelebt wird. Das hatte mit Journalismus wenig zu tun. Das ist eine aktivistische Selbstvergewisserung eben jener Milieus, aus der diese Journalisten kommen und jener Milieus, unter denen sie leben. Und ich finde den Journalismus in Deutschland zu 80% so trostlos, wie ich den Journalismus noch nie erlebt habe. Gleichzeitig erfahren viele Journalisten jetzt auch ihre Bedeutungsverlust sehr dramatisch. Das heißt, es gibt neue Medien, es gibt alternative Medien, es gibt neue Vermittlungsformen, Podcast, Vodcast, das Internet, ich bin sehr dankbar, dass es Elon Musk und Twitter gibt. Also man sieht, dass die alten Gatekeeping- und Agenda-Setting-Funktionen der Journalisten langsam ausdienen. Und anstatt sich zu fragen, was haben wir falsch gemacht und wie können wir uns in die neue Zeit hineinversetzen, um dort was beizutragen, reagiert man auch da mit Arroganz über Medien, die halt anders sind als sie selbst. Und gleichzeitig mit einer Arroganz gegenüber sozialen Medien, die man im Zweifelsfall regulieren, verbieten oder sonst was will. Also die Trostlosigkeit ist unglaublich. Ich glaube auch noch nie hat es eine Generation von Journalisten gegeben, die derart halb gebildet ist, wie die, die wir jetzt haben. Aber es hat auch einen Vorteil, noch nie gab es eine so gut aussehende Generation von Journalisten. Die sind halt alles Instagram-Memes. Hübsch und wohl.
Ja. Wie nehmen Sie das wahr? Sie haben einen Podcast angesprochen, da gab ja dieser Ben Ungeskriptet, gab ja auch zu reden in letzter Zeit, eben wieder mit diesem besagten Björn Höcke, wo wir auch schon jetzt darüber gesprochen haben. Der hat ja Millionen, Abermillionen erreicht. Ist das für Sie, wie nehmen Sie das wahr jetzt aus der klassischen, traditionellen Medienbranche, ist das eher eine Gefahr oder ein belebendes Instrument vielleicht auch für Verlage wie...
Also ich bin demnächst bei Ben Unscripted und ich finde toll, was der macht. So. Und warum sollte ich als alter Journalistensack jungen Kollegen sagen, wie sie es zu tun haben? Ich finde auch Apollo super. Ich finde, es gibt viele tolle Podcast-Formate, die sind ja alle jung, weil vor 5 Jahren gab es ja keine große Podcast-Kultur. Und ich finde super, dass sich der Journalismus weiterentwickelt. Und natürlich hat Ben Unscripted mit diesem Video, ich glaube, die sind bei 7 Millionen Views, wenn ich das richtig sehe. Ja, was für ein Erfolg. Und da finden jetzt einige, aber hätte da und da kritischer nachfragen sollen. Mag sein, aber er hat es nun mal so gemacht, wie er es gemacht hat. Und wenn wir wollen, dass die Bürger mündig werden, dann werden sie auch als mündige Bürger für sich selbst entscheiden, ob ihnen das kritisch genug oder unkritisch genug ist. Und ich bin ein großer Freund von dieser neuen Medienvielfalt und ich nutze davon auch sehr viel. Mhm.
Wann haben Sie für sich eigentlich entschieden, so radikal gegen den Strom zu schwimmen? War das ein bewusster Entscheid, dieses Zerstörerische, dieses Aufbrecherische, dieses Disruptive? Und wie hat das Umfeld von Ihnen da reagiert? War das ein Schock? Sind alle auf Sie los? Wie hat man da reagiert? Wie war das?
Na, also ich glaube, es ist ein schleichender Prozess. Und ich glaube, der letzte Punkt, wo ich eigentlich gesagt habe, es kann so nicht mehr weitergehen, war Corona. Das hat mich wirklich tief schockiert. Das hatte ich Ihnen, glaube ich, auch im letzten Gespräch gesagt, dass wir hatten... Das war für mich ein Bruch mit meiner Vorstellung einer liberalen Gesellschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass Deutschland zurückfällt in so eine autoritäre Politik. Ich meine, ich war ja schon als linker Journalist beim SZ-Magazin umstritten. Und ich glaube, meine große Stärke war es nie, möglichst konsensual zu denken. Es war mir immer zuwider. Meine Bücher wollten das nicht, meine Auftritte wollten das nicht. Und ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt. Ich finde es auch irre langweilig, wenn da alle sind, warum sollte man das auch noch schreiben? Sondern ich bestehe auf dem originellen Argument. Und natürlich muss man sagen, habe ich auch erlebt, wie die Toleranz anderen Meinungen gegenüber in den vergangenen 10, 15 Jahren einfach kontinuierlich abgenommen hat. Mhm. Und das beantwortet auch Ihre Frage, wie geht Ihr Umfeld damit um? Ich habe viele Freunde verloren, aber ich sage mir rückblickend, jetzt bin ich ein alter Sack, ich sage mir immer, das waren keine Freunde. Freunde, die wegen eines veröffentlichten Elon Musk-Artikels einem die Freundschaft kündigen, weil Elon Musk bei uns etwas zur AfD veröffentlicht hat. Was soll denn das für eine Freundschaft sein? Und da habe ich ein paar Sachen erlebt. Nicht, dass man sich danach sehnen würde, aber da kann man auch noch im hohen Alter ganz schön viel dazulernen. Und ich bin der sicheren Meinung, dass sich alles im Zweifelsfall reparieren lässt. Aber das geht nur, wenn alle Lust haben, über die eigenen Fehler nachzudenken. Ja. Und im Augenblick sehe ich es nicht.
Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus 30 oder über 30 Jahren Journalismus?
Na, ich glaube, das Tolle am Journalismus ist, wir sind ja Kollegen, ich bin jetzt 40 Jahre Journalist, ich habe mit 19 meinen ersten Text geschrieben, für den ich, glaube ich, 60 Mark bekommen habe, also 30 Euro, ich glaube 50 Schweizer Franken, 40 Schweizer Franken, eine Theaterkritik. Und ich glaube, das Tolle am Journalismus ist, er wird ja mehr gebraucht denn je. Und dieser Kulturpessimismus, ja, der alte Journalismus ist tot, mag sein, wenn man davon ausgeht, man sitzt mit so einer großen alten Zeitung in einem Ohrensessel und liest jeden Morgen die Nachrichten. Das ist vorbei, weil selbst meine wunderbare Mutter mit 84 Jahren macht am Morgen das Erste, was sie macht, macht ihr Handy an und liest auf Welt.de, was ist passiert. So. Und ich finde, die Medienlandschaft ist so ausdifferenziert wie noch nie. Ich finde es ein totales Privileg, dass ich jeden Morgen in der New York Times, im Guardian nachgucken kann, Economist, Politico, Washington, wie gucken die da drauf, was machen die gerade. Also eigentlich ist die Voraussetzung für Journalismus so gut wie noch nie, aber das Berufsbild des Journalisten hat sich durch diesen Woken-Aktivismus in den vergangenen 20 Jahren leider eingetrübt.
Mhm. Und wenn wir jetzt noch den Lichtblick für Deutschland suchen, wo sehen Sie den, wo sehen Sie Positives in Deutschland, wo wandelt sich vielleicht auch etwas oder sehen Sie da gar nichts?
Doch, ich sehe was. Also ich sehe, das klingt jetzt irre narzisstisch, aber es gibt ja so eine Art konservative SachbuchautorInnen, ja, die dann vor allem für so ältere Herren lesen und Vorträge machen und dann gehst du so rein und hast das Gefühl, du bist in so einem Kegelverein, Rotary Club. Meine Lesungen und Signierstunden und Vorträge, da freue ich mich immer wahnsinnig, sind sehr bunt und jung. Und ich kriege Rückmeldung von ganz vielen, das kann man auch Instagram auch immer sehen, wer sich da fotografiert mit meinen Caps und Büchern und so. Es gibt eine junge Generation, die will was verändern, die will Verantwortung übernehmen. Und als wir einen Live-Podcast in Berlin gemacht haben, auch da nochmal, ich glaube, da waren 9 Leute von der Hochschule in St. Gallen, also Deutsche, die da in der Schweiz studieren, ETH Zürich, also Leute, die rumgekommen sind, die aber trotzdem im Zweifelsfall überlegen, in Deutschland zu gründen. Ich habe vor 2,5 Wochen einen Vortrag gehalten, Dinner Speech bei BAD1, Berlin auf die 1. Das ist ein Startup-Kongress gewesen mit milliardenschweren Investoren. Und denen habe ich gesagt, ihr wart mitschuld, ihr habt euch mitgebeugt im ganzen Woken-Bullshit. Jetzt müsst ihr euch marktwirtschaftlich aufstellen. Aber da waren tolle Unternehmer, die tolle Sachen machen. Wir haben auch in der Wissenschaft weiterhin gute Leute. Also es ist nicht so, dass es ein hopeless case ist. Und ich glaube, auch wenn man in Italien, in Amerika, in Skandinavien ist, ich meine, nach wie vor, die Leute gucken auf Deutschland, die denken, was macht ihr denn da gerade? Also wenn da mal endlich wieder nach 10 Jahren schlechten Nachrichten so 2-3 Jahre kommen, wo dann gute Nachrichten sind, wächst, das funktioniert, Neuansiedlung, großer Coup, Nobelpreis, so und so und so, wo die Leute sagen, ey, vielleicht muss ich doch nochmal angucken, vielleicht ist Deutschland ja was, Berlin boomt neu, es ist nicht die Kommunistin, die antisemitische gewählt worden und so weiter. Also Es liegt ja in den Händen der Deutschen, besser was draus zu machen. Und insofern halte ich mich gerne mit den Sachen auf, die funktionieren. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist es im Augenblick eher, nochmal deutlich zu machen, warum Dinge gerade so nicht funktionieren, aus historischen Gründen.
Was inspiriert Sie eigentlich?
Jeden Tag. Ich habe einfach so wahnsinnig gute Laune. Also ich bin so dankbar, dass ich das machen darf und mich inspiriert im Grunde genommen alles. Ich war gerade Mittagessen mit einem marxistischen Philosophieprofessor, der mir bei Bückbürgertum geholfen hat und der mir besorgt hat, das Walter Benjamin Zitat als Vorwort für mein neues Veit-Bürgertum. Ich habe das große Privileg, dass ich jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend einfach tolle Leute treffen kann. Und ich kann kein Smalltalk, sondern ich bin in einem ewigen Monolog mit anderen Menschen verstrickt und finde es einfach so toll, wie Leute, wenn sie intelligent sind, auf die Lage gucken. Also mir hat das auch wirklich sehr gut gefallen, wie Roche da seinen wirklich sehr liebevollen, aber auch kritisch distanzierten Blick auf die Deutschen da formuliert hat. Sowas bleibt mir dann sofort hängen. So. Und dann, wie gesagt, können Sie Ben Shapiro angucken, eine neue Rede von J.D. Vance. Sie können Meloni, wie sie sich mit Trump fetzt. Ich meine, die Welt ist voller Inspiration. Dann gehe ich gerne ins Museum. Ich gucke mir Kunstausstellungen an. Ich liebe Literatur. Also ich bin eigentlich umgeben, oder sagen wir mal so, ex negativo, ich versuche alles zu vermeiden, wo man nicht inspiriert ist, sondern verblödet.
Letzte Frage, versprech's. Was war Ihre inspirierendste, bereicherndste, spannendste, interessanteste Begegnung, die Sie je hatten?
Sehr gute Frage. Muss ich länger für überlegen. Aber als Linkenkind Helmut Kohl 1998 zu treffen, der war bei uns Feindbild in Stägplakaten bei uns in unserem kleinen Reihenhaus. Der war verächtlich die Birne genannt. Es gab eigentlich nur Schmähkommentare in meiner Familie über ihn. Und dann habe ich ihn kennengelernt als einen extrem charmanten, lebensklugen und auch total, wie soll man sagen, einnehmenden Charakter, der so viel Weisheiten rausgehauen hat am Ende seiner 16-jährigen Kanzlerschaft. Das hat mich sehr verstört. Da fing ich eigentlich an, vom linken Glauben abzufallen. Dann habe ich ihn noch zweimal mit Kai Diekmann oder dreimal besucht, als er da krank in seinem Bungalow in Rheinland-Pfalz war und das hat mich sehr traurig gemacht, weil da starb erkennbar bald einer der großen deutschen Staatschefs, dem wir die Einheit verdanken. Und die Deutschen sind so kaltherzig und moralisierend, dass sie ihn wegen der Spendenaffäre einfach alleine sterben lassen, ohne die Würdigung, die er verdient hätte.
Noch Nachfrage, was hat er gesagt, damit Sie nicht mehr links waren? Was war da das Wachrüttelnde, Aufrüttelnde?
Ja, ich glaube eher die Art. Also die Art, wie er erzählt hat, warum er schwarz war. Meine Oma war schwarz und so weiter, meine Mutter war schwarz, ich bin schwarz. Und dann habe ich ihm gesagt, wie war das denn in der Nachkriegszeit, wenn man mit Politikern zusammensaß, die das Naziregime überlebt hatten. Und dann hat er gesagt, Herr Poschardt, Sie müssen sich vorstellen, bei allen hitzigen Diskussionen, die wir mit Sozialdemokraten hatten, besonders vor dem Godesberger Programm, der Zentrumsabgeordnete und der Sozialdemokrat, die saßen zum Teil zusammen im KZ. Was glauben Sie? Die sind doch miteinander scharf umgegangen, aber die wussten auch, was eine Demokratie für ein großes Geschenk ist. Er hat mir erzählt, wie er die Grenzpfähle und Schranken zwischen Deutschland und Frankreich nachts zerstört hat. Also Kohl war auch ein Disruptor und Zerstörer, weil er Teil der Europabewegung war. Und die Wahrnehmung von mir war, dass das, was ich in meinem Milieu, in meinen Medien, in meiner Umgebung über ihn gehört habe, so überhaupt nichts von dem abgebildet haben, als die Figur, wie ich ihn da erlebt habe. Und ich habe nie mehr so auf ihn gucken können wie vorher, weil mir deutlich geworden ist, wie ideologisch verzeichnet mein Bild war. Und ich weiß noch, wie ich mit dem Kollegen Christian Kämmerling, wir haben ihn dann noch beim Abendessen getroffen und dann saß er da und dann kam so ein Pastateller, war so ein riesiger Tisch, Fritzenkötter, alle Berater von Kohl, wir saßen am Tisch daneben. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja eine Pasta, also Antipasti-Platte, da werden die lange dran klappern, da hat Kohl die in 3 Minuten alleine gegessen. Ist halt so ein Tier gewesen, einfach so eine wirklich grandiose Figur, auch mit einer Bescheidenheit, mit der er über die Wiedervereinigung gesprochen hat. Er hat mich einfach tief beeindruckt. Das ist einfach so, und jetzt habe ich mir auch nochmal die Bilder angeguckt von ihm 1991, als sie so ein Juso mit Eiern beworfen hat in Halle. Ja, also so ein Demonstrant von den Jungsozialisten. 3 Sicherheitsleute, alle gut durchtrainierte Riesenschränke, mussten Kohl einfach mit allem, was sie hatten, davon abhalten, dass er diesen Juso zu Brei haut. Ja? Und was war das für eine Attitude als Politiker? Und jetzt haben wir alle sind böse mit mir, noch nie hat es ein Kanzler so schwer gehabt und so weiter. Ich meine, was ist denn das für eine Haltung? Und Franz Josef Strauß, wenn den einer angemacht hat, so wie Wehner, ich meine, die Battles zwischen den beiden, so null heulsusig, sondern ey, wir ballern uns hier mit den schlimmsten Invektiven voll und sind trotzdem tolle Demokraten, weil wir am Ende dabei grinsen, jeder hat seinen Punkt gemacht, wir sind radikal anderer politischer Meinung, aber wir heulen nicht rum, sondern wir verstehen unsere politischen Debatten als Dienst für unser Vaterland, damit es besser aus dem Debatten herauskommt, als es hineingegangen ist. Und diese Attitude fehlt halt komplett.
Das ist natürlich eigentlich fast die beste Überleitung zum Weitbürgertum, würde ich jetzt mal meinen.
Absolut. Also da schimmert ein bisschen was durch und ich darf Ihnen versprechen, es wird ein sehr lustiges Buch.
Also dann sehen wir uns wieder. Herr Poschert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich aufs nächste.
Ich auch. Herzlichen Dank. Schönen Abend.